Ja, wir tauchen heute in den dritten Teil von dieser Serie «Wozu Rüstung?». Und es ist ja doch schon ein Monat her seit der letzten Predigt. Darum habe ich gedacht, ich möchte uns nochmal so die Grundlage in Erinnerung rufen oder das Fundament, wo wir am Aufbauen sind. Ich habe mir überlegt und gedacht, ja, ich könnte jetzt sagen, hey, heute Nachmittag, wenn du in die Party gehst, nimm den Epheserbrief mit, nimm die Bibel mit und lies den ganzen Brief durch. Oder das Handy und AirPods und lass ihn durch. Weil das so gigantisch, was der Paulus im Epheserbrief über Glauben, über Gemeinde, über Beziehung zu Gott zu sagen hat, der ist einfach begeistert. Vor allem in den ersten drei Kapiteln, wo er das so wunderbar aufzeigt und uns mit einnimmt. Und nachher in den Kapitel 4 bis 6, wo es dann an sie gemacht geht, an die Punkte, ja, easy going, nein, der Tom hat nicht die Worte genannt, sondern aber ein entspanntes unterwegs als Christ. Und doch hat der Paulus auch ein paar sehr deutliche Aussagen zu machen, wie dass er sich vorstellt, dass das könnte aussehen könnte. Jetzt regnet es aber draußen, habe ich gemerkt. Gell? Jetzt ist halt nichts mit dem Badtüchel in der Badi, aber kannst du zuhause auf dem Sofa easy wirklich die Bibel nehmen, Epheserbrief lesen, das kommt gut. Im Kapitel 4 nennt der Paulus vier Punkte. Vier Punkte, die er uns vor Augen führt, die er uns die Wichtigkeit aufzeigt. Ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, wie gesagt, ich rufe es uns noch mal in Erinnerung. Und zwar als erstes die Bedeutung von der Berufung, wo wir dürfen drin sein, am König nachzufolgen. Es geht nicht um eine Berufung in einem vollzeitlichen Dienst, um eine Berufung in die Mission, um eine Berufung in eine Hauptleitungsaufgabe, sondern um die Bedeutung von der Berufung, ein Kind von Gott dürfen zu sein. Am König dürfen nachzufolgen. Das Zweite, dass wir aus purer Gnade begabt sind. Nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet hätten, nicht, weil wir einfach so coole Typen sind und Gott sagt, ich kann nicht anders als das zu begaben oder so. Nicht auf unserem Mist ist es gewachsen, es ist Gnade Gottes, wo uns seine Gaben, seine Begabungen hat zukommen lassen und zukommen lassen. Als drittes Befähigung. Befähigung, eine Reife zu erreichen. Da werden wir heute miteinander eintauchen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Und aus dem heraus auch eine Fähigkeit, eine Befähigung, anderen beim Erreichen von dem Ziel zu helfen. Und das Vierte, was der Paulus uns aufzeigt, ist dann Bereitschaft. Bereitschaft, das gigantische Geschenk von Berufung, Begabung und Befähigung, weise und vollumfänglich zu leben. Auf dem Teppich, auf dem Untergrund sind wir unterwegs. Das ist etwa die Flughöhe, die wir haben. Und heute, wie gesagt, tauchen wir ein in den Aspekt der Befähigung. Vom befähigt werden und andere befähigen. Jetzt ist unser Leben ist in ganz vielen Bereichen voll mit ganz konkreten Schritten, mit Zielen, die wir verfolgen, mit Wegen, die wir uns dazu entscheiden, mit Entwicklungen, wo wir drin sind, wo wir unterwegs sind. Das ist zum Beispiel im Berufsleben so, vom Einstieg ins Berufsleben, ob wir vielleicht noch weiter in die Schule gehen und studieren und das der Einstieg ist ins Berufsleben, oder ob wir eine Lehre machen und so ins Berufsleben einsteigen, wo und wenn das nachher eine Weiterbildung angesagt ist, was das für einen nächsten Karriereschritt nötig ist, was das vielleicht noch sein könnte. Vielleicht ist manchmal auch ein Stellenwechsel angebracht, um auf dieser Karriereleiter einen nächsten Schritt zu tun. Wir sind recht planend unterwegs in dieser Hinsicht. Natürlich mal mehr, mal weniger, aber wir haben die Schritte, wir gehen die Schritte. Einige verfolgen die Ziele ganz verbissen, weil sie möglichst schnell, wenn möglichst viel verdienen oder was auch immer denn das Ziel ist. Und andere gehen sich vielleicht ein bisschen lockerer an und doch treffen auch diese Entscheidungen, gehen voran in ihrem Berufsleben. Ähnliches findet in unserem Alltag auch im Familienleben statt. Oder vielleicht anders gesagt, in der Familienplanung. Wenn wir uns überlegen, wann wir heiraten, ist heute, in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr ganz so früh wie früher nochmal. Ist vielleicht nicht mehr irgendwo bei 20, 22, sondern wenn man die Statistiken anschaut, merkt man, da ist eher bei 30, 35, wo man dann mal heiratet, weil man noch andere Pläne hatte vorher, weil man noch studiert hat und noch hat die Welt bereisen und. Dann heiratet man, dann überlegt man sich, wie denn das werden soll mit der Familie, wie viele Kinder. Wenn es dann gibt, man ist unterwegs im Blick auf, ja, vielleicht möchte ich mal ein Haus bauen, vielleicht kann ich das Haus von meinen Eltern übernehmen. Wie sieht denn das so aus in unserem Familienleben, in unserer Familiengestaltung? Da gehen wir doch auch recht konkret dran an und verhalten uns zielorientiert, sind da unterwegs. Aber nicht nur im Beruf und in der Familie findet das statt, auch in der Freizeit. Es gibt so Velotypen unter uns, die überlegen sich, hey, welchen Pass habe ich noch nicht gemacht und möchte ich unbedingt einmal noch machen. Welchen See habe ich noch nicht umtrampelt, welchen Veloweg von der Schweiz habe ich noch nicht abgekarrt. Und dann ist das die Überlegung für den nächsten Ausflug, für die nächste Velotour, für das, was als nächstes dann kommt. Vielleicht bist du nicht der Velotyp, sondern bist eher mit einem Wohnmobil unterwegs und sagst, hey, da in Europa und darüber raus hat es wunderbare Ecken. An der und der Ort will ich sicher noch mal her. Das war so genial dort. Oder diesen Bereich habe ich noch gar nie gesehen. Das ist das nächste Ziel der nächsten Ferien. Auf das her spare ich, auf das her plane ich, dort gehe ich her. Und vielleicht ist dir Europa noch zu wenig gross, dann ist es vielleicht die Welt. Der Kontinent möchte ich noch bereisen. In diesem Land möchte ich unbedingt noch sein. Unser Leben ist voll von so Plänen, von Zielen, die wir darauf herleben, von Wegen, die wir einschlagen, von Entscheidungen, die wir treffen, um irgendwo bestimmt herzukommen. Es gibt auch Menschen unter uns, die haben im geistlichen Bereich kirchengeschichtlich gesehen, nach hinten können wir das natürlich alles historisch belegen. Es gibt auch Menschen, die im Blick auf den Glauben sehr ein klares Bild haben von der Zukunft. War das denn da, wenn wird kommen, wie das da wird aussehen und was zuerst und dann und so, vielleicht sogar noch mit Zeiteinheiten. Ein sehr klares Bild, auf das her leben wir, jetzt sind wir dort. Und so zeigt sich unser Leben in ganz vielen Bereichen, dass wir sehr konkret unterwegs sind, sehr zielorientiert unterwegs sind, Entscheidungen treffen, Sachen nachfolgen, bestimmte Dinge oder Ziele erreichen wollen. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum ist das so selten der Fall im Blick auf unser geistliches Leben? Und zwar gar nicht, um irgendwie Druck aufzusetzen, da bin ich voll beim Tom. Easy going ist vielleicht wirklich übertrieben, aber in einer heiligen Gelassenheit. In einer heiligen Gelassenheit uns fragen, wie sieht es denn um die Entwicklung aus in unserem geistlichen Leben? In unserer Beziehung zu Gott. Wo stehen wir dort denn so und wo wollen wir her? Findet überhaupt eine Entwicklung statt? Oder geschieht einfach irgendetwas? Denke ich, ja, wenn ich ab und zu im Gottesdienst bin und vielleicht mal die Losung lese oder eine App, die mich daran erinnert, wieder einmal einen Bibeltext zu lesen, dann passiert das automatisch. Ich wachse irgendwo her, geistlich. Wieso haben wir geistlich oft wenig Ziel in unserem Leben, wo wir doch in allen anderen Bereichen sehr strukturiert, sehr klar, sehr gezielt vorangehen. Jetzt magst du sagen, ja, ich bin eben eher der Wohnmobiltyp, gell? Ich fahre einfach mal ab. Und dann schaue ich mal, wenn es schön ist, halt ja, dann bleibe ich in 2-3 Tagen dort und dann packe ich meine 7 Sachen und fahre wieder weiter und das mag sein. Aber ich wage zu behaupten, selbst wenn du Wohnmobiltyp bist, hast du das Ziel, irgendwann wieder da zu sein. Oder du hast das Ziel, an einem gewissen Zeitpunkt dann irgendwo zu sein. Oder wenn du in der Hochsaison gehst, wirst du schnell merken, ohne eine gewisse Planung und ohne das Reservieren vom einen oder anderen Zeltplatz wird auch selbst nicht funktionieren. Und wenn du dann nicht gegen das Gesetz verstoßen und an einem Ort wild campen, wo du gar nicht dürftest, dann gängst du eben auch nicht. Also auch die, die
in verschiedenen Bereichen des Lebens relativ locker unterwegs zu sein scheinen, machen sich doch da und dort Überlegungen, planen und gestalten. Auch im geistlichen Leben. Und jetzt könnte man eben sagen, wozu denn? Wir sind ja in dieser Serie, wozu Rüstung? Wozu Rüstung denn im geistlichen Leben? Wozu soll denn das gut sein? Wie kommst du denn auf so einen Gedanken? Und ich sage dir, auf diesen Gedanken komme ja gar nicht ich für mich allein. Sondern gerade wenn wir Neues Testament lesen, gerade wenn wir in Paulusbriefe eintauchen, merkt man, dass der Paulus im Blick auf die Gemeinde und die Gemeindeentwicklung ganz klare Impulse gibt. Ganz intensiv die Leute dazu eingeladen hat und gesagt hat, hey, kommt, miteinander gehen wir. Dort wachsen wir her, das Ziel wollen wir erreichen. Das ist der Grund dazu. Und wenn wir in die Gestaltung von unserer Karriere, von unserer Familie, von unserer Freizeit so viel Energie investieren, wäre es dann nicht auch angebracht, in die Gestaltung von unserer Gottesbeziehung etwas zu investieren, etwas ganz Konkretes, etwas Bewusstes, wo nicht am Zufall überläuft, was sich halt ereignet, ereignet sich gerade, sondern ein Ausstrecken, ein achtsam Heranschauen, vielleicht sogar ein Ziel setzen. Und darin findet man dann, glaube ich, die Antwort drauf, wie der Paulus auch Antwort gibt. Wir tauchen die im Bibeltext, Epheser 4, was ein bisschen heller ist, ist letztes Mal schon dran gekommen. Jesus hat der Gemeinde Gaben geschenkt, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn, Erklärung, Ausführung, Begründung, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir sollen nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs ab, uns nicht mehr von jeder beliebigen Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und sollen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Sondern oder stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Der Paulus hat eine klare Sicht, wenn er die Gemeinde anschaut. Paulus hat eine sehr deutliche Vorstellung, wo er nach Ephesus, aber wir können die anderen Briefe lesen, wo er nach Galatien, wo er auf Philippi schreibt, wenn er an die Gemeinde denkt und was für geistliche Entwicklung und einen Entwicklungsschritt könnte gegangen werden. Wir haben es letztes Mal gehört, vielleicht magst du dich erinnern, mit dem Ziel, dass die Gemeinde zu einer makellosen Braut heranwächst, wo Jesus, wenn er sie zu sich holt, nur Freude daran hat, wie jeder Bräutigam, wo seine Braut empfängt. Wie könnte es zu dem kommen? Wie kann das werden? Der Paulus hat auch dazu eine Antwort. Er sagt nämlich, wir sollen einige Sachen bewusst nicht mehr tun, dafür andere Sachen bewusst anfangen zu tun. Wir sollen einige Sachen in unserem Leben immer weniger machen,
und andere Sachen in unserem Leben immer mehr machen. Damit wir eben nicht wie ein Boot von Wind und Wellen umhergetrieben im Sturm, mal so, mal so, mal so, mal so, sondern klar, gezielt, mit konkreten Schritten. Nicht gezwungen, nicht unter Druck, nicht weil wir mühen, sondern weil wir wollen. Wozu? Das Ganze, ich komme nochmal darauf zurück, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Ich glaube, der Paulus zeigt uns da auf, dass es sehr wohl nicht einfach sein Wille ist, sondern dass es der Wille Gottes ist, dass unser Glaube, dass unsere Gottesbeziehung, dass unsere Nachfolge ganz konkrete Auswirkungen hat auf unser Leben. Hat Jesus schon seinen Jüngern gesagt, wenn er darüber geredet hat, wenn er davon erzählt hat, wer mir nachfolgen will, oder der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Da sind ganz konkrete Schritte aufgeführt. Wie dass das aussehen soll, was dass das bedeuten könnte, was für einen Preis das zahlen ist. Dass das nicht eine einmalige Geschichte ist, dort, wo man sich irgendwann im Leben vielleicht bekehrt hat, sondern dass das ein Prozess ist, der sukzessive voranschreitet, wo wir Schritt gehen, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir auf ein Ziel oder verschiedene Ziele im Leben herleben. Ein Leben in der Veränderung. Ein Leben, der Paulus redet an dieser Stelle einmal von der Heiligung. Und zwar im wortwörtlichen Sinn vom Wort. Nicht, ja, jetzt hat er halt wieder einen heiligen Schein, oder jetzt ist er noch ein bisschen heiliger geworden, oder so, sondern im Sinn von heilig sein, weil wir für Gott ausgesondert sind, weil wir Gottes Kind sind, weil wir dem Bild, das Jesus von uns hat, immer ähnlicher sollen werden. In dem Sinn Heiligung. In dem Sinn. Immer heiliger, immer mehr auf das Bild hin, immer mehr zum Chef hin, zu dem, was Haupt ist, Jesus Christus. Jetzt, was wäre, wenn wir eben nicht nur in allen anderen Lebensbereichen von unserem Leben würden Ziel setzen, konkrete Schritte gehen, irgendwelche Pläne machen und voranschreiten, sondern auch oder vielleicht ja eben gerade in unserem geistlichen Leben ähnlich unterwegs sind. Wenn man einen Christ fragt, würde er ja nämlich wahrscheinlich sagen, geistliches Leben, das hat Ewigkeitscharakter. Da reden wir nicht nur von einer bestimmten Zeit auf dieser Welt, sondern von Ewigkeit. Hey, wenn du mit dem Wohnmobil in die Ferien gehst, und dann irgendwo ein wunderbares Foto schiessest und das vielleicht sogar in deinem Status oder auf Insta veröffentlichst, dann freuen sich Menschen mit dir. Aber das ist ein Moment. Der bleibt noch ein bisschen in deiner Erinnerung, aber er ist begrenzt. Er wird vergänglich sein. Wenn du das nächste Diplom erreichst, weil du eine Weiterbildung machst, dann ist das ein Erfolg, den du sollst und darfst feiern. Aber es ist ein Moment, der vergänglich ist und vorbeigeht. Wenn man von ewigkeitsrelevanten Zeiten redet, dann sind das ganz andere Bereiche. Und was wäre, wenn man in dieser Hinsicht eben auch konkret unterwegs könnte sein? Bewusst. Entscheidungen, Schritt, Ziel. Jesus hat uns für das den Heiligen Geist geschenkt, wo uns in alle Wahrheit leitet. Jesus hat uns dazu befähigt, diese Schritte zu gehen. Jesus hat uns Gaben geschenkt, um auf dem Weg unterwegs zu sein und andere in dem Weg und auf dem Weg zu begleiten. Und wenn du dich jetzt fragst, wie, dann möchte ich dich mit Ihnen in eine Idee. Einige von uns kennen das vielleicht aus der Schule, sind vielleicht Lehrpersonen, haben Kinder, die das schon erlebt haben, vielleicht aus dem Berufsalltag. Was wäre, wenn wir eine geistliche Lernlandkarte anlegen würden? Eine Lernlandkarte, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Die kann so völlig langweilig wie ein Flussdiagramm aussehen.
Aber es könnte ja helfen, das für dich einmal ein bisschen konkret zu machen, wenn du mal herhockst und dir überlegst, wie das aussieht. Und dann sagst du vielleicht, das Feld 1 ist meine Gottesbeziehung. Und dann fängst du in dem Feld 1 Gottesbeziehung innen mal an, überlegen, was sind denn da für Themen unterwegs, die mich beschäftigen. Dann wäre da vielleicht die hohe Säule, könnte dann vielleicht sein, meine Kenntnis über Gott. Wie ausgeprägt ist denn meine Kenntnis über Gott? Ist die da unten angesiedelt? Etwa da unten? Oder bin ich ja vielleicht schon da oben? Oder bin ich vielleicht schon da oben? Wo bin ich denn? Und was bräuchte ich denn vielleicht? Oder was könnte dazu dienen, dass meine Kenntnis von Gott wächst? Vielleicht könnte man in einem anderen Feld vielleicht meine Beziehung oder meine Kommunikation, mein Gebetsleben mit Gott reinnehmen. Wo du sagst, ja, da geht es vielleicht in die Richtung, gell? Ja, mein Bett ist mittel ausgeprägt, gell? Und dann könnte man anfangen, darüber nachzudenken, ja, ist das okay? Kann sein, dass es okay ist? Dann fängst du vielleicht aber an zu merken, Das ist aber ein bisschen mager, oder? Ich könnte vielleicht da mal ein bisschen zulegen, könnte mir mal vielleicht überlegen, wie könnte das in der nächsten Zeit aussehen. Und wenn du in der Gottesbeziehung so voll auf Kurs bist, dann merkst du, hey, die Gottesbeziehung, die hätte dann vielleicht Auswirkungen auf meine, ich nenne es jetzt mal Ehe, das ist einfacher zum Schreiben hier. Auf meine Ehe. Meine Gottesbeziehung hat Auswirkungen auf meine Ehe. Und dann fängst du an zu überlegen, wie sieht es in meiner Ehe aus? Wie läuft es denn so mit der Kommunikation mit meiner Frau? Wie ausgeprägt ist denn die? Wo findet sie statt? Mal mehr, mal weniger? Oder ist sie irgendwie nieder oder sehr ausgeprägt? Vielleicht könnte man auch über andere Sachen reden. Vielleicht gibt es einem Feld Intimität oder vielleicht gibt es Umgang mit Geld in der Ehe. Überlegen, wie sind wir denn unterwegs? Und aufgrund von dem dann auch merken, was hat das für einen Einfluss, für Zusammenhänge. Und aus dem heraus könnte man dann vielleicht weitergehen und sagen, ja, da geht es dann vielleicht um meinen Beruf oder meine Berufung. Vielleicht ist es ein vollzeitlicher Dienst, vielleicht ist es aber auch Berufung, in der Gemeinde eine leitende Aufgabe zu übernehmen oder wo auch immer. Und so durchgehen. Und am Schluss wären wir dann wieder Paulus im 2. Timotheusbrief. Gell? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glaube gehalten, nun steht oder liegt für mich bereit die Siegeskrone. Oder? Das wäre ja schön. Vielleicht bist du aber nicht so der Flussdiagramm-Landkartentyp. Aber die Frage ist die gleiche, was könnte denn passieren, was könnte entstehen, was könnte geschehen, wenn wir auch in geistlicher Hinsicht ganz konkret unterwegs sind. Nochmal, nicht gezwungen, nicht unter Druck, nicht irgendwie mit einer Last, wo mir wirklich schwer ist, gefühlt zum Tragen, sondern mit dieser Perspektive, die Paulus Gemeinde einlädt, bewusste Schritte zu tun, Entwicklung zu erfahren, auf ein Ziel herzugehen. Vielleicht sagst du eben, Flussdiagramm, das ist nicht so meine Sache, ich bin eher so der Säulentyp oder der Pfeilentyp, dann kannst du es auch so machen. Man könnte da vielleicht das Thema Frieden mit Gott nehmen. Wo du sagst, oder wo die Bibel sagt, wenn ein Mensch von Gott nichts weiss, nichts mit Gott zu tun hat, dann ist er Gottes Feind. Und jetzt fängt so ein Mensch, der Gott vielleicht gar nicht kennt hat bis dahin, der vielleicht sich bewusst von Gott losgesagt hat früher, der irgendwo, aber nur nicht bei Gott war, an Gott kennenlernen. Fängt an, Bibel lesen, fängt an, in einen Gottesdienst gehen, fängt an dieser Beziehung zu Gott zu schaffen oder sich trainieren zu begeben. Und jetzt merkt man, ja, jetzt könnte man sagen, oh ja, da fängt der Friede Gottes auch Raum in dem Leben drin. Vielleicht ist irgendwo auf dem Weg da ein Moment passiert, wo man dann vielleicht Bekehrung könnte sagen, wo er ganz bewusst oder sie gesagt hat, Herr, ich will dir nachfolgen, ich will, dass du mir meine Sünden vergisst, ich will mich auf dich einlassen. Friede mit Gott nimmt Raum ein in meinem Leben und je länger, je mehr ich da ganz bewusst dran bin, umso mehr nimmt der Frieden mit Gott Raum ein. Und wenn es so ist, merkt man dann vielleicht auf einmal, dass, hey, dass Frieden mit Gott, danke vielmals, dass der Frieden mit Gott vielleicht auch mal gestört sein kann wieder. Obwohl er einmal ganz ausgeprägt und voll war, ist er rückläufig irgendwie. Auf einmal wird es bewusst, auf einmal wird es sichtbar, Frieden mit Gott. Als Beispiel, es gibt ja dann noch ganz viele andere Themen, die man wählen kann, die man nehmen kann, die man merken kann, hey, die haben mit meinem Leben zu tun. Mit meinem Unterwegssein als Christ in dieser Welt. Und dann könnte man noch Spiele machen und das alles zusammensetzen und sagen, das alles läuft auf Christus hin. Auf das Haupt hin, auf den, wo der Chef ist, Christus. Und dann sagst du, ja, welche Themen könnt ihr denn da auffüllen? Das können ja ganz verschiedene Themen sein. Vielleicht Sachen, die wo, ja, wo ich jetzt hier aufgeschrieben habe, die halt mit Glauben zu tun haben. Könnten ja aber auch die Frucht vom Geist sein, aus Galater 5. Es könnten Sachen sein, die Jesus in der Bergpredigt nennt, Matthäus 5 bis 7. Es könnten Themen sein, die du im Gottesdienst auflässt, wenn du da bist und sie der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Es könnten Themen sein, die dich in der Bibel lese, anspringen. Das Neue Testament ist voll. Das Neue Testament ist voll von Themen, wo man dürften, könnten, dran sein und unterwegs sein. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, was für ein Landkartentyp du bist. Gell? Eben vielleicht sagst du das mit dem Kreuz, das ist ja logisch, das ist ja Kirche, da muss ja ein Kreuz kommen. Gell? Das ist nicht so meine Sache. Vielleicht denkst du, ja, Flussdiagramm, das ist so eine Schule oder typisch Flipchart, gell? Da muss man es ja so zeichnen. Es könnte aber auch sein, dass du der Putzletyp bist. Übrigens, da geht die Frucht vom Geist wunderbar drauf, gell? Bei diesen 9 Teilen da. Als Hinweis, Putzletyp. Es könnte aber sein, dass du eher der Naturtyp bist und sagst, hey, ich nehme einen Blumenstrauß. Mit wunderbaren, verschiedensten Blumen und Blüten, wo ich die malen und zeichnen und dran bin und meinen geistlichen Blumenstrauß male, um mir bewusst zu werden, wenn ich unterwegs bin. Oder du sagst, nein, ich bin immer noch der Landtyp. Ich will Land einnehmen in meinem Leben. Ich will Land einnehmen in den verschiedensten Themen, wo mir der Herr Jesus aufs Herz legt. Ich will mich da drin bewegen und ausstrecken und dran sein. Ich will immer mehr einwachsen in das Bild, das Jesus von mir hat. Ich will mich ausstrecken nach dem, wie Jesus mich sieht. Und darin merke ich dann nämlich das, was Tom gesagt hat am Anfang, dass das Ganze eine entstresste Geschichte ist. Natürlich kann das ein oder andere Thema Stress auslösen. Natürlich kann ich mir bewusst werden, dass da vielleicht etwas einkommt in mein Leben, wo ich nicht jetzt einfach mit zweimal Fingerschnippen lösen kann. Das kann sein. Aber es geht um den Gedanken dahinter. Eben nochmal, nicht ein Zwang, nicht ein Druck, sondern ein bewusstes Trainieren begeben, ein bewusstes Ausstrecken, ein konkretes Heranschauen in meiner geistlichen Entwicklung. Dorthin, in das Bild, wo Jesus sieht, wenn er mich anschaut. Und das hat nämlich einen positiven Nebeneffekt. Dort, wo mir das gelingt, oder wo ich anfange, durch die Brille zu schauen, fange ich nämlich automatisch auch an, meine Mitgeschwister durch die Brille anzuschauen. Nicht durch meine Brille, dass ich weiss, wie der Ton sein soll und wenn er sich verhalten soll und was so und überhaupt. Sondern durch die Brille von Jesus, durch die Augen von Jesus, die liebenden Augen von Jesus, unseren Nächsten gegenüber. Und dann sind wir dann wieder so weit. Der Paulus sagt oder begründet, warum das alles soll sein. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir sollen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und sollen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel und ihren Fake News, könnten wir heute ja dann sagen, in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Jesus selber sagt im Johannesevangelium, dass er die Wahrheit ist. In jeder Hinsicht an der Wahrheit festhalten in Liebe. Jesus sagt, dass er uns den Geist von der Wahrheit wird geben, wenn der Heilige Geist kommt und uns erfüllt. Und dass der Geist uns in alle Wahrheit wird leiten. Es ist alles Gab Gottes für uns. nicht unser Vermögen, nicht das, was wir können, nicht unsere Leistung. Es ist die Gabe Gottes an uns, wo uns mit einnimmt, wo uns vielleicht in die Verantwortung nimmt, dass wir in dieser Echtheit leben, in dieser Wahrheit unterwegs sind, uns nach dieser Wahrheit ausstrecken. So wie es Tom beschrieben hat im Beispiel zu ihrer Ehe. Mit Integrität, mit Ehrlichkeit. Dem Bewusstsein von dem Miteinander, wo man hier lebt und gestaltet. Weil man es wollen. Ich sage es nochmal. Nicht, weil man es mühen. Durch Christus sind wir vom Müssen zum Wollen hindurchgedrungen. Es ist ein Wille, eine Einladung, ein Hinweis, eine Möglichkeit, dass wir in Liebe und Wahrheit dürfen wachsen. Auf das Ziel hin, wo Jesus in uns sieht. Und genau das ist ein Teil zumindest von der Antwort auf das Wozu, wo wir da unterwegs sind. Und ich lade uns heute ein, weil der Paulus selber nicht da ist und es nicht kann. Ich lade uns heute ein, dass wir uns in unserem Leben ganz konkret auf den Jesus Christus einlassen. Dass wir achtsam heranschauen bei diesen Bereichen, Themen, Felder, Länder, Vierecke, Sternli, wie auch immer das du nimmst. Konkrete Schritte zu tun, Ziel zu erreichen, einmal können eine Zwischenetappe feiern, dankbar sein für das, was der Herr an dir tut, aber eben auch nicht einfach nur am Zufall überlassen, was sich vielleicht ereignet und was vielleicht nicht. Denn stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist. Gott wird Mensch, indem du Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen bist. Ich danke dir für das, was du uns vorgelebt hast, für das, was du uns mitgegeben hast, für den Weg, wo du gegangen bist, mit einem ganz klaren Ziel. Es ist vollbracht. Und ich danke dir, dass du uns Menschen eingeladen hast und seit jeher einlatsch in deine Gegenwart, in deine Nachfolge. In ein Leben, so wie du denkst und wie du dir vorstellst. Ich danke für all deine guten Gedanken, Gedanken von der Liebe, die du über jeden von uns hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir dürfen so einen Zugang haben zu dir, als Vater im Himmel, zu dir, Jesus Christus, als unserem Retter und zu dir, Heiligen Geist, als unsere Kraft. Und dass wir aus dem heraus dürfen bewusst und konkret Wege einschlagen, Entscheidungen treffen, Ziel erreichen, wo du mit uns möchtest erreichen. Immer mehr in das Bild, wo du von uns hast. Herr, ich lobe dich und preise dich und bete dich an.